SWR aktuell, Infodate am Abend.
Mit Stefan Eich, guten Tag. Die Corona-Ausgangssperre in Baden-Württemberg muss aufgehoben werden. Sie endet am Donnerstag um 5 Uhr morgens. Das hat der Verwaltungsgerichtshof entschieden. SWR-Rechtsredakteurin Gigi Deppe.
Die 4 Richter und eine Richterin sagen, Ausgangsbeschränkungen seien ein besonders harter Einschnitt in das Leben der Menschen. Solche Einschnitte seien nicht jederzeit erlaubt, weil sie vielleicht irgendetwas bringen, sondern sie seien nur möglich, wenn sich die Lage trotz aller anderen Maßnahmen wesentlich verschlechtert. Außerdem müsse eine Landesregierung immer genau prüfen, ob tatsächlich im ganzen Land der Ausgang beschränkt werden muss. Im Infektionsschutzgesetz steht zwar, dass bei mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner landesweite Schutzmaßnahmen möglich sind. Wer das Gesetz aber genau lese, stelle fest, es dürften nicht in jedem Fall landesweite Einschränkungen beschlossen werden. Falls doch, müsse das jedenfalls genau begründet werden. Und da hakt es, sagt das Gericht. Am 4. Februar hätte der landesweite Inzidenzwert bei 63,5 gelegen. Das heißt, die Grenze von 50 sei zwar noch nicht ganz erreicht, aber die Landesregierung hätte etwas dazu sagen müssen, warum es neben den anderen Maßnahmen unbedingt noch die Ausgangssperre braucht und warum die auch unbedingt für ganz Baden-Württemberg verhängt werden muss. Nun hat die Landesregierung wohl argumentiert, es bestünde die Gefahr, dass die Zahlen wieder exponentiell steigen, wenn die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben werden. Zu pauschal und undifferenziert, sagt das Gericht. Sinnvoller wäre es doch, regionale Unterschiede zu machen. Die örtlichen Behörden könnten doch in den Kreisen, wo die Zahlen hoch sind, gezielt Ausgangssperren verhängen.
Die SPD im Landtag kritisiert die grün-schwarze Landesregierung. Man habe vor 2 Wochen vor genau diesem Fall gewarnt. Kritik kam auch von FDP und AfD. Seit heute steht in der Impfverordnung, dass auch jüngere Menschen mit dem Mittel von AstraZeneca geimpft werden können. Mitarbeiter in der Pflege und im Gesundheitswesen und auch Menschen mit schweren chronischen Krankheiten. Egal von welchem Hersteller, wenn abends Impfstoff übrig ist, soll der auch benutzt werden, sagt Gesundheitsminister Spahn.
Da die Haltbarkeit sehr überschaubar ist, wenige Stunden, ist dann die Alternative wegwerfen oder verimpfen. Und aus meiner Sicht ist alles besser als wegwerfen. Gleichwohl macht es sehr viel Sinn, auch dort eine Systematik zu haben, die auch dem Gedanken der Impfverordnung Rechnung trägt. Also das, was ja an vielen Stellen passiert, Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen, die schnell verfügbar, erreichbar sind, zu impfen, des Rettungsdienstes, der Feuerwehr.
Minister Spahn hat auch ein zählbares Dankeschön für Krankenschwestern, Pfleger und andere Klinikmitarbeiter angekündigt. Noch einmal 1.500 € Corona-Bonus. Angela Tesch.
Für diese zweite Bonuszahlung will die Bundesregierung 450 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Spahn begründet den Beschluss des Corona-Kabinetts mit den Belastungen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern, die Covid-19-Patienten behandeln. Das seien harte Schichten, sagt Spahn, psychisch belastend, wenn Patienten sterben und wegen der Schutzausrüstung auch körperlich anstrengend. Trotz rückläufiger Infektionszahlen seien die Intensivstationen aktuell immer noch stärker ausgelastet als in den schlimmsten Zeiten der ersten Pandemiewelle. Das Gesundheitssystem habe diesen Stresstest aber überstanden. Dafür sollte die Gesellschaft dankbar sein, sagt der Gesundheitsminister. Wer genau bis zum Sommer eine einmalige, steuerfreie Prämie von bis zu 1.500 € erhält, das sollen die Kliniken in Abstimmung mit den Mitarbeitervertretungen festlegen. Davon könnten über 1.000, also jedes zweite Krankenhaus in Deutschland, profitieren.
Schüler könnten nach Ansicht von Wissenschaftlern trotz Corona wieder Unterricht im Klassenzimmer bekommen, aber nur wenn strenge Regeln gelten. So steht es in einem Leitfaden, den Bundesbildungsministerin Karliczek vorgestellt hat. Aus Berlin Uwe Jahn.
Das sind Leitlinien für offene Schulen. Wenn man öffnet, dann so. Und das heißt, man muss dabei strenge Regeln beachten, wenn es Präsenzunterricht geben soll. Und die sind noch einmal zusammengefasst. Daran haben Wissenschaftler mitgearbeitet, aber auch Schüler, Lehrer und Eltern. Und dadurch hat man sozusagen einen Dialog zwischen Wissenschaft und Betroffenen hergestellt. Die Empfehlungen kommen uns auch schon bekannt vor. Also das Aufteilen von Klassen, einen zeitlich gestaffelten Unterrichtsbeginn, eine Maskenpflicht im Unterricht, konkrete Anleitungen zum Lüften, mehr Busse und Bahnen zum Schülertransport, damit es auch dort weniger Begegnungen und Kontakt gibt. Aber zum Beispiel auch, wie man mit Corona-Verdachtsfällen im Klassenzimmer umgeht. Diese Leitlinien geben ja eine Perspektive, indem sie eben sozusagen wie ein Fahrplan sind zu offenen Schulen. Tatsächlich ist es aber natürlich so, dass die Politik entscheidet, ob die Schulen wieder aufmachen oder nicht. Und nicht die Bildungsministerin, weil Bildung Ländersache ist.
Nicht Corona, aber auch lästig. Es ist Winter, es ist kalt und es schneit. Deswegen gibt es in vielen Teilen Deutschlands immer noch Probleme auf den Straßen und bei der Bahn. Die sagt, auch morgen seien noch viele Fernverbindungen beeinträchtigt, etwa von und nach Frankfurt. Viele Autofahrer stehen auf den Autobahnen fest, vor allem in Hessen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Wenn das Wetter wegen des Klimawandels chaotisch wird, schadet das offenbar der Weltwirtschaft. Jedes Grad mehr Temperaturschwankung pro Tag bremse das Wirtschaftswachstum um 5%, sagen Wissenschaftler vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. SWR-Umweltredakteur Werner Eckert.
Die Aussage gilt vor allem für ärmere Länder des globalen Südens. Dort sind die Klimaverhältnisse in der Regel stabil, jährliche und tägliche Schwankungen eigentlich gering. Das ändert sich aber im Zuge des Klimawandels zunehmend. Dort fehlt aber die Erfahrung mit größeren Schwankungen. Das unerwartete Wetterchaos sei das eigentliche Klimaproblem, weil es schwierig sei, sich darauf einzustellen. Den ärmeren Staaten fehle dazu auch das Geld. 29.000 Einzelbeobachtungen, die in die Studie eingeflossen sind, zeigen, dass Ernteerträge, Betriebskosten und die Gesundheit von Mitarbeitern durch die ungewohnten Schwankungen negativ beeinflusst werden.
Flächendeckende Corona-Schnelltests in Kitas und Schulen haben heute in Tübingen begonnen. So will die Stadt eine kontrollierte Öffnung ermöglichen.
Fokus Südwest.
SWR-Reporter Markus Beschorner.
Wir brauchen dringend ein Öffnungsszenario, um weitere Schäden bei Kindern und Jugendlichen zu vermeiden, so Oberbürgermeister Boris Palmer. Dies sei aber nur zu verantworten, wenn man gleichzeitig die Kontrolle über die Infektionen habe, betonte die Tübinger Pandemiebeauftragte Lisa Federle. Eine Voraussetzung dafür seien flächendeckende Tests in den Einrichtungen. Dort soll geschultes Personal mindestens zweimal in der Woche testen. Außerdem wird das Rote Kreuz vor Ort Schnelltests anbieten. Die Tübinger Initiatoren wünschen sich eine landesweite Umsetzung ihres Modells. Das Konzept des Landes mit Tests in Arztpraxen oder Apotheken sei praktisch nicht machbar und viel zu teuer.
Beim Corona-Ausbruch in einer Firma bei Künzelsau sind schon 4 Fälle der britischen Virusmutation bestätigt worden. Insgesamt seien dort 43 Menschen infiziert, sagt der Landrat des Hohenlohe-Kreises Matthias Neth.
Wir gehen davon aus, dass diese 43 bestätigten Fälle, die nicht alle im Hohenlohe-Kreis leben, sondern auch in den Nachbarlandkreisen, dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aus dem gleichen Virusstamm betroffen sind. Das müssen jetzt Laborbestätigungen noch machen, aber wir gehen momentan davon aus, auch wenn wir sehen, wie schnell die Mutation in anderen Ecken um sich greift, dass wir auch hier von einem solchen Geschehen ausgehen müssen.
14 Infektionen gibt es in einer Kinderbetreuungseinrichtung im Raum Öhringen. Dort hätten Kinder auch ihre Eltern und andere Kinder angesteckt. Der Landrat nennt die Lage dort hochdynamisch und besorgniserregend. Nach dem Erdrutsch in Eisenberg im Donnersbergkreis dürfen die Bewohner eines Hauses weiter nicht zurück in ihre Wohnung. Am Wochenende hatten Fachleute den Hang vermessen und der könnte weiter abrutschen, sagt Eberhard Fuhr vom Brand- und Katastrophenschutz.
Er ist nach wie vor in Bewegung, zwar nicht viel, aber eine letztendliche Garantie, dass er so bleibt, das kann uns keiner geben. Wir haben diesen Klebsand hier, dieses Lehmgemisch. Es war ja früher Tagebaugebiet, das Ganze hier. Nach dem Krieg wurde halt eben dann überall gebaut und jetzt müssen wir halt gucken, da immer die Kuh vom Eis bekommen, auf Deutsch gesagt. Das ist schwierig, nicht einfach. In ein paar Wochen wird es wieder warm und wenn wir noch regnet, zu bekommen, wird es wieder anfangen zu rutschen. Das ist keine Frage. Deswegen das Haus erstmal jetzt gesperrt, weil das Risiko können wir den Mietern einfach nicht zumuten. Das geht nicht. Was gemacht werden muss, ein geologisches Gutachten mit Sicherheit. Und dann muss der Hang halt eben nachher befestigt werden, wie es sich gehört, nach Baugesetz.
Auch in Primisweiler bei Wangen im Allgäu ist letzte Woche ein aufgeweichter Hang abgerutscht und auch dort bleibt ein Haus weiter gesperrt. In Kordel im Kreis Trier-Saarburg haben Arbeiter heute damit begonnen, die Straße zu reparieren, die nach einem Erdrutsch abgesackt ist. Ein Auto und ein Lastwagen waren in das 6 Meter tiefe Loch gerutscht. Das soll in den nächsten 4 Wochen mit Erde und Beton gefüllt werden.
Und? Sonst so?
Wassersport mitten im Schneesturm. Ein Stand-up-Paddler auf dem Rhein in Köln auf Höhe der Pollerwiesen. Gleich mehrere Zeugen hatten das bei der Polizei gemeldet. Josef Karcher mit der ganzen Geschichte.
Ein Boot der Wasserschutzpolizei ließ sich vorsichtig an ihn ohne Motor herantreiben, um eine Bugwelle zu vermeiden. Bei dem Paddler handelte es sich um einen 61-Jährigen, der in einem Neoprenanzug steckte. Die Beamten mussten lang andauernde Überzeugungsarbeit leisten, damit der Mann seine Aktion beendete. Schließlich stieg er doch mit Brett ins Polizeiboot. Das setzte ihn nach gut 3 Kilometern am Hafen Köln-Deutz ab. Von dort ließ er sich dann privat abholen. Der Paddler erhielt eine Anzeige. Jetzt rollt ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit Ordnungswidrigkeit auf ihn zu, das voraussichtlich mit einer Geldbuße enden wird. Über sein Motiv schwieg sich der Mann aus, auch als ihm vor Augen geführt wurde, dass er sich bei einem Pegelstand von fast 9 Metern in Lebensgefahr gebracht hatte. Er hatte nicht einmal eine Schwimmweste und einen Sturz ins 1 Grad kalte Wasser hätte er nicht lange überlebt.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.